Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Die neue Deutsche Welle Ohrwurm Fried vom Jupiter hat er mit 15 Jahren quasi zufällig geschrieben. Andreas Dorau und sein Ghostwriter Sven Regener. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Andreas Dorau wird 1964 geboren. Bis er im Alter von 15 Jahren seinen ersten Hit schreibt, lernt er bei 9 verschiedenen Lehrern Gitarre spielen. Den ersten 8 ist nach wenigen Stunden der Kragen geplatzt, sagt Dorau später. Zuletzt landet er bei Holger Hiller, Sänger der Band Palais Schaumburg. Dorau studiert an der Hochschule für Film und Fernsehen in München, schreibt Filmmusik und eine Oper mit Fischen im Ensemble. Er wird Berater für Musikvideos, unter anderem für Moose T. 1982 lernt Dorau Sven Regener kennen, den Sänger und Gitarristen von Element of Crime.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 zum verspäteten Frühstück. Oder was heißt überhaupt verspätet? Gibt es noch Menschen, die außerhalb der Arbeitswochen tatsächlich so richtig früh frühstücken? Na, wahrscheinlich schon. Aber jedenfalls von 10 bis 12 am Sonntag zu hören, ist ja ganz egal, was ihr dabei macht. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und danach, wie üblich, auf den diversen digitalen Internetkanälen nachzuhören. Auf Soundcloud, als iTunes-Podcast und den ganzen Schisselateng. Oder heißt es Schisselmateng? Ich weiß es auch nicht. Mein Name ist Johnny Häusler.
Andreas ist einfach ein Fuchs. Ich habe doch früher mit einem Freund immer so Hitradio gespielt. So einmal nur drauf und da erkennen, was es ist.
Ganz großartig, dass ich glaube, zum allerersten Mal in der Geschichte dieser Sendung, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr so bei fast 150 Ausgaben oder so in dem Dreh, dass ich die Gäste nicht gleich am Anfang ansage. Deswegen ein herzliches Willkommen an Andreas Dorau und Sven Regener.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein.
Wir bieten den Gästen an, dass sie selber Musik mitbringen, die sie sich wünschen, die sie durch ihr Leben begleitet. Und ihr habt einfach schön alle eure eigenen Songs mitgebracht. Das finde ich extrem vernünftig, weil das
da macht wir sonst nämlich keiner. Sowas zu machen. Ja. Das würde ich nicht freiwillig machen. Das hieß, ich sollte 5 Fremde und so. 5 eigene. Das war redaktionell vorgegeben.
Das ist der Trick.
Das ist keine Eitelkeit.
Ich hatte nur andere und dann hat man mir gesagt, aber wo sind die eigenen?
Ah, okay, dann ist das ein redaktioneller Trick von uns.
Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man im Grunde genommen dann auch sich selber mal schön zuhören muss.
Nee, du hast doch den Kopfhörer gar nicht auf.
Das stimmt.
Das stimmt, aber wir drehen dann einfach die Boxen auf oder so irgendwie. Jetzt, ich kann mir kaum vorstellen, dass es tatsächlich so ist, aber vielleicht gibt es doch die einen oder den anderen da draußen, die sich noch fragen, ja, Andreas Dorau kenne ich, Sven Regener kenne ich auch, aber was machen die zusammen im Studio? Die sind hier zusammen unter anderem, erstens, weil sie sich schon lange kennen, zweitens, weil sie gern gesehene Gäste hier sind und drittens, weil es ein neues Buch gibt, das heißt Ärger mit der Unsterblichkeit, Andreas Dorau und Sven Regener. Wie geht denn das, Bücher zu zweit schreiben?
Arbeitsteilung.
Im Grunde genommen war es ja so, wir erzählen ja in diesem Buch die besten Geschichten aus Andreas Dorau's Leben. Also muss Andreas die immer erzählen. Ich kannte ja viele auch schon und wir haben uns die sozusagen gegenseitig erzählt. Und ich habe dann immer versucht, das, weil ich saß immer am Computer und habe es dann versucht zu formulieren, wie man das so am knappesten macht. Und Andreas hat dann immer gesagt, ja, so ist richtig oder nein, das kann man noch so nicht sagen oder so. So ungefähr muss man sich
vorstellen. Wir hatten uns vorher überlegt, also wir haben uns vorher darüber unterhalten, was das sein sollte. Ursprünglich wollte ich ein ganz anderes Buch machen, mit dem ich scheiterte. Das erzählte ich Sven nach einem Element of Crime Konzert, wo ich auch mitgewirkt hatte. Oder wir hatten 4 Element of Crime Konzerte in Folge und am Abend des 4. Konzerts erzählte ich ihm das und dann sagte er, ach Quatsch, lass doch das, du hast doch eigene schöne Geschichten.
Ja, so. Genau.
Und dann haben wir uns überlegt, wie man das machen sollte und dann haben wir uns das nächste Mal getroffen und jeder von uns hatte schon eine Liste mit Geschichten, die wir erzählen wollen würden.
Das heißt aber, was war das ursprüngliche für eine Idee, die du hattest?
Kurzgeschichten.
Aber die du dann erfunden hättest?
Die ich erfunden hätte und das Problem dabei war, und deswegen war ich über Svens Vorschlag dann wirklich dankbar, also die Verlage hatten mir dann eben so Kurzgeschichten als Beispiele gegeben. Mhm. Und erstmal immer blöd diese Form mit der witzigen Schlusspointe, schematisch war das Ganze, plus dass die mir dann immer gesagt wird, Kurzgeschichten müssen in der Ich-Perspektive erzählt werden. Und ich fühlte mich extrem unwohl beim Erzählen, irgendwelchen Leuten Geschichten erleben zu lassen und das in der Ich-Form. Und dann kam Sven sozusagen mit seiner Idee sozusagen, ja, stimmt doch, dann nehmen wir doch die und da kann auch mal die Ich-Form dann wieder drin bleiben.
Ja, aber viele von den Sachen, die Andreas so angestellt hat in der Kulturindustrie, sind ja legendär. Ich Das ist sozusagen Grapevine-Rauschen, sozusagen Hintergrundrauschen sozusagen der Kulturindustrie in Deutschland seit 30 Jahren. Mhm. Und ich kannte ganz viele von diesen Geschichten und wollte immer schon mal, also mit Andreas auch mal in Ruhe durchgehen, ob die wirklich alle so wahr sind und so, ne? Also was da also hintersteckt. Und ich kannte auch viele andere Beteiligte. Wir haben ja einen sehr, sehr, sehr großen gemeinsamen Bekanntenkreis. Durch also beide über 30 Jahre in der Kulturindustrie kommt sowas schon zusammen, aber bei uns ganz extrem, komischerweise. Und das war wirklich beeindruckend. Ich hab mir schon gedacht, da liegt eine Menge Spaß drin. Also, weil es gibt keinen, der so einen eigenwilligen Weg eigentlich durch die Kulturindustrie gegangen ist, wie eben Andreas. Und das war es wert, ja.
Wir werden so ein paar Geschichten, ein paar der Anekdoten natürlich auch mal erwähnen hier, obwohl wir natürlich auch nicht alles verraten. Vielleicht gibt es ja auch eine Geschichte, die nicht im Buch ist und wir finden raus, warum nicht oder so. Erstmal machen wir musikalisch weiter. Ich muss jetzt mal gucken. Das ist jetzt tatsächlich ein Song aus unserer Redaktion hier. Den habt ihr euch gar nicht gewünscht. Macht nichts. Andreas Dorau, Weihnachten im Wald. Ja. Das ist auch schön. Ich habe dich nur so angeguckt.
Ach so, okay.
Ich dachte jetzt nicht, dass du sagst, ja, den Song habe ich geschrieben.
Also, okay, gut. Ich wusste nicht, ob dein Blick jetzt eine Aufforderung sein sollte oder einfach nur ein...
Ach, manchmal starre ich so meine Gäste einfach an.
Guck einmal lieber zu Boden.
Ärger mit der Unsterblichkeit ist ein Buch mit, Sven hat es gerade schon beschrieben, vielen Anekdoten, die mit dem Kulturbetrieb oder auch direkt der Musikbranche, seien wir ehrlich, zu tun haben. War das schwierig? Oder gab es Momente, in denen ihr gesagt habt, ja, da sagen wir vielleicht ein anderer aus der Plattenfirma oder so und nennen den Namen nicht? Oder war das egal? Habt ihr gesagt, komm, wir treten da ja niemandem auf die Füße, ist alles so passiert?
Also ich bin stolz drauf, dass in dem Buch eigentlich, dass ich da oder wir da niemand... in die Pfanne hauen oder schmutzige Wäsche waschen.
Nee,
also das war, mussten wir auch gar nicht lange drüber reden. Da kennen wir uns beide gut genug, dass das nicht unser Anliegen ist. So.
Es gibt ja, du hast gesagt, Kurzgeschichten machen immer so eine Pointe. Wobei mich das wundert, weil an sich, Verlage sagen ja auch gerne, Kurzgeschichten funktionieren gar nicht. Also habe ich auch schon gehört. Dann heißt es, sie müssen in der Ich-Form erzählt sein und so. Dabei sind diese ganzen Regeln doch sowieso dazu da, gebrochen zu werden, oder?
Auf jeden Fall. Das ist, weißt du, in der Kunst generell, ich meine, man kann sich das lange anhören, was die anderen einem so sagen, wie man es machen müsste oder so, aber am Ende muss man seinen eigenen Weg finden, das ist schon richtig.
Und natürlich dann trotzdem Verlag, der es macht.
Ja, also, das ist dann der nächste Schritt, aber im Grunde genommen ist der erste Schritt, ist einfach was nicht zu machen, was man nicht selber wirklich auch toll findet.
Also das war für mich eben dann, nachdem wir uns erstes Mal am Wochenende getroffen haben, da hatten wir 4 Geschichten dann geschafft. Und ich bin wirklich sehr glücklich nach Hause gefahren, weil es wirklich eine eigene Form war. Also eben tatsächlich eine Biografie im klassischen Sinne wäre mir zu eitel. Das hätte ich keine Lust. Roman würde ich mir nicht zutrauen. Und das ist irgendwie ein komischer Hybrid, das Buch. Das finde ich irgendwie schön. Also es ist wie eine Romanfigur, sozusagen ich selber. Und trotzdem ist es nicht erfunden.
Und es ist trotzdem auch so, und das empfinde ich als eine Stärke des Buches, dass es jetzt nicht so ist, dass man denkt, aha, Sven Regner hat das geschrieben oder so. Also man kann, wenn man will, dann denkt man irgendwie, naja, man erkennt den Stil oder so, aber es ist kein Sven Regner-Buch. So, ja?
Ja, es ist ja auch in der Ich-Form geschrieben. Deshalb ist natürlich wichtig, was ist wichtig für mich, einen Stil zu finden, einen Weg zu finden, das so aufzuschreiben, dass es tatsächlich diesen Andreas Dorau-Sound hat. Mhm. Nicht in dem Sinne, dass man sozusagen seine wörtliche Rede abtippt. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht, weil man das dann nicht lesen kann. Gelesen ist das anders. Gelesen muss man es anders machen, damit es denselben Effekt hat beim Lesen. Das ist wie so eine Notenschrift, die man rückübersetzt. Ja? Und dann klingt es plötzlich nach Andreas. Also, was nach einem geht, jedenfalls, der solche Geschichten initiiert, der solche Geschichten erlebt. Das klingt nach einem, also plausibel nach einem, der auch so drauf ist, wie es in den Geschichten ist. Nämlich jemand, der zum Beispiel sich überhaupt nicht für Erklärungen hergibt oder für Entschuldigungen oder auch nicht sich selber rühmt, sondern der unfassbar knapp und lakonisch einfach diesen absurden Kram runtererzählt. Und das ist relativ streng tatsächlich und entwickelt aber dadurch, für mich war das dann jemals so und das fand ich dann toll, entwickelt das dadurch so eine ganz seltsame Komik. Ja, weil das so streng ist und gleichzeitig das aber, was da passiert, so unfassbar seltsam. Und das zusammen ergibt dann so eine komische, das schwebt dann so.
Freundlich und barsch zugleich.
Und es hat eben diesen Andreas Dorau-Sound. Ja, das ist schon eine Herausforderung gewesen, muss ich sagen. Das war nicht das leichteste Buch.
Aber ihr habt das trotzdem live nebeneinander gemacht. Das heißt, du hast wirklich da gesessen, hast getippt und dann hast du, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde gesagt, hier guck mal, ich lese es dir mal vor, was meinst du?
So Satz für Satz fast.
Okay.
Ja, also dann hat Andreas hat mir dann erzählt, wie das war. Jetzt sage ich dann mal genau, wie das war. Das war so und so und so und so. Und dann habe ich gesagt, Moment, ganz kurz. Und dann habe ich angefangen, die Fakten so zu schreiben und das dann so zu formulieren. Dann habe ich ihm das vorgelesen, ob das so okay ist. Mhm. Und dann meinte, ja, und also wenn er dann sagte, ja, dann konnten wir weitermachen.
Die Getränke der Wahl dabei bei der Arbeit?
Also das stellen sich, also es gab, glaube ich, einen Kaffee am Morgen und dann zwischendurch mal ein Glas Wasser und das war's. Also wir haben so um 10 Uhr, halb 11 angefangen und um 16 Uhr meistens aufgehört. Und dann haben wir in der Zeit immer 15 bis 20 Seiten
geschafft. Ja, mit Alkohol kann man da nicht anfangen. Dann läuft das aus dem Ruder. Dann muss man das später alles wegschmeißen.
Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps.
Hört gut zu da draußen am Radio, weil das unterschätzt man nämlich immer. Und es gibt ganz viele Leute, von denen man denkt, dass sie ganz anders schreiben. Und in Wirklichkeit haben sie wirklich, Nick Cave hat das auch mal in einem Interview erzählt, dass er irgendwie so einen richtig klassischen Arbeitsalltag sich macht und richtig so in sein Büro geht, wenn er schreibt, da morgens um 9 oder 10 anfängt zu schreiben, dann irgendwie 4, 5, 6 Stunden schreibt und dann so, also dieses Klischee, man sitzt da nachts und haut sich die Zeilen um die Ohren oder so.
Das geht auch, aber Vorsicht mit Drogen und Alkohol. Auch die großen Trinker in der Literatur, wie so Hemingway oder so, oder auch hier Philipp Marlowe, weißt du schon, Raymond Chandler und so, also wo klar war auch, das große Trinker, die haben grundsätzlich, oder Malcolm Lowry und so, man weiß von denen, die haben morgens geschrieben, vormittags, und danach gingen sie in die Bar.
Belohnungsbier.
Ja, genau, danach gibt's dann, ne, das gibt's dann, das Stützbier gibt's erst danach. Das ist, glaube ich, wichtig, denn ehrlich gesagt, jeder weiß, dass wir das schon mal gemacht hat. Was man betrunken schreibt, kann man gleich wieder wegschmeißen. Ja.
Und andere Drogen sind noch schlimmer.
Ja. Sowieso. Jetzt hören wir eine Band, die Eagles of Death Metal. Hast du ausgesucht, Sven?
Ja, Sunbedu Sunburn. Also im Grunde schon der Doppelschlag jetzt hier. Aber ich sag ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass, weil wir jetzt die Sache da in Paris hatten, im Bataclan, dass man deswegen jetzt sozusagen die so tut, als wenn die Eagles of Death Metal jetzt aussätzig wären. Man also immer nur, wenn man sie spielt oder wenn man sie spielen will oder hören will, immer das sich vergegenwärtigt. Ich denke, man muss den Teufel da auch austreiben, indem man einfach auch das Zeug spielt und sich dran erfreut.
Ja. Hast du das Interview mit denen gesehen?
Das Fernsehinterview, fand ich beeindruckend, vor allem, dass sie eine Woche danach immer noch gezittert haben.
Ja, und was ich aber auch beeindruckend fand, war, dass sie gesagt haben, wenn der Laden neu eröffnet, wollen wir die Ersten sein, die da spielen.
Ja, also ich dachte auch irgendwie schön im Glück, im Unglück, dass es so eine Band trifft, wenn jetzt eben Amerika plötzlich, Amerikaner sind in Europa, jetzt haben wir einen Grund sozusagen zu intervenieren, dass die Band sich sozusagen ja wahrscheinlich im Internet etc. schön dagegen wehrt, dass es doch ihr Problem ist und nicht ein Amerika-Problem und dass es genau so eine Band, wenn es schon einen treffen muss, also
ja, es ist
als
ja
jetzt mit... abgesehen habe ich mich gefreut, auch als du die Band gewählt hast, weil eigentlich mag ich ja keinen Rock, aber die Band mag ich. Tatsächlich mag mehrere Stücke von denen.
Wie gesagt, der ist eine tolle Band und das muss man einfach auch mal so hinstellen. Das ist auch, die haben es auch verdient, dass man das auch einfach so ansonsten auch Kommentars einfach auch so anerkennt und nicht irgendwie jetzt immer nur noch im Zusammenhang mit dieser Sache sieht. Das ist nämlich das, was am Ende dann so eine Band nämlich dann auch zerstört. Und was ich hoffe, dass nicht passiert. Weil dass man nämlich immer, wenn man Deals auf Death Metal hört, denkt, Paris und so weiter. Also besser ist, wenn man sagt, okay, das war so, aber das Leben geht weiter und auch Eagles of Death Metal wollen gehört werden. Ja.
Stählerner Adler, Andreas Dorau und da wolltest du jetzt was zu sagen.
Ja, und zwar dieses Stück kam
Sven und ich zusammen. Ich hab absichtlich nicht dich angeguckt. Wie bitte? Ja,
dieses Stück haben Sven und ich zusammengeschrieben.
Und witzigerweise hatte ich im Kopf, die nächste Frage wäre gewesen, wie ihr euch musikalisch kennengelernt habt.
Und also im Buch, die wahre Geschichte ist ja, es war das Jahr 1982.
81,
und Ende 81. Entschuldigen Sie. Ich suchte sollte die erste große Tournee anstehen und Christian Kellersmann, mein Saxophonist, studierte mit Sven zusammen Musikwissenschaften und sagte, ja, ich kenne da so einen, der kann Trompete spielen. Und daraufhin habe ich Sven dann in der Glashüttenstraße
88, Haus 2, in schönen Hamburg.
Ja,
in
besucht, während er eine sehr wohlriechende Kartoffelsuppe zubereitete.
Immerhin.
Trug ihm mein Anliegen vor. Er verneinte, da er im Urlaub fahren müsste, aber trotzdem mochten wir uns.
So. Andreas war 17, ich war 20 und ich konnte nicht zu der Zeit. Das war sehr schade. Ich wäre gern mitgefahren, hätte mir sicher Spaß gemacht. Aber auf diese Weise kam es dann nicht zur Zusammenarbeit. Ja, aber wir haben uns da kennengelernt. Außerdem wollte Andreas mich am Abend noch ins Palais Schaumburg-Konzert mit reinbringen.
Und da war dann
war kein Gästelistenplatz für mich und dann stand ich allein vor der Markthalle. So sieht's aus.
So sind manche Menschen.
Manche Gästelistenmenschen.
Ich fand's okay.
Okay, und dann gab es noch mehr Kollaborationen?
Es gibt eben das, wo wir auch zusammen unsere Stimmen zu hören sind, im Eingangsstück dieser Sendung in Hamburg 75. Mhm. Und dann gibt es noch das Stück Kein Liebeslied, was wir auch zusammengeschrieben haben. Das war's dann aber auch.
Haben wir das zusammengeschrieben?
Ja.
War ich daran beteiligt?
Jo. Ehrlich?
Jo. Siehst du, und Element of Crime haben ja auch mal das schöne Stück Blaumeise Yvonne, was von Andreas Dorau ist. Also gut, der Text ist von Wolfgang Müller, ja. Aber das ist ja bekannt geworden durch Andreas. Das haben wir mal gecovert. Blaumeise Yvonne.
Okay.
Und dann haben wir natürlich, was man auch nicht vergessen darf, das erste Label von Element of Crime, Atatak, war auch das erste Label von Andreas und die ganzen Leute dort, die Plan-Leute und so. Wir hatten da sehr jede Menge Verbindungen.
Also das ist eben auch los. Die Arbeit an dem Buch, dem ich extrem leicht machte, dass wir eigentlich unsere Lebenswege die ganze Zeit parallel bei den gleichen Labels und wir sozusagen die gleichen sozialen Umfeldfelder kannten, ja. Und insofern musste niemand irgendwem irgendwas erklären, wie was ich anfühlte.
Der
und
Unterschied war aber irgendwann, dass Element of Crime sich schon dann entschieden hat, also es gab ja diese Englischphase, dann auf Deutsch gewechselt und so, und dann wurde es größer und größer und du hast...
Ich habe beschlossen, kleiner zu werden.
Genau, du hast ja im Buch, das schreibst du auch im Buch, dass du gar nicht vorhattest, Musiker-Dasein zu führen. Nee,
das habe ich bis heute nicht vor. Also, Sven eben tatsächlich hat irgendwann mal beschlossen, also ich unterbrich mich, wahrscheinlich hat er beschlossen, von der Musik leben zu wollen und ich wollte das nie. Mhm. Also natürlich will ich für die Arbeit dann auch anständig bezahlt werden und das soll auch einen Teil meines Gesamteinkommens darstellen, aber ich möchte nicht das ganze Jahr damit verbringen, Musik zu machen.
Aber gibt es irgendwas, wo du dir vorstellen könntest, damit kann ich 8 Stunden am Tag
mein Leben verbringen? Nein, ich arbeite lieber 4. Und die aber intensiver. Mhm.
Ja, Andreas, war ja zum Beispiel, es gibt noch mehr Zusammenarbeiten, muss man auch mal sagen. Also zum Beispiel, als wir damals das Video, was sehr schrecklich geworden ist, ein ganz furchtbares Video geworden ist am Ende, aber das lag nicht an dir, als wir damals das Video machten zu Die schönen Rosen, 1996, da war Andreas der Videoconsultant der Plattenfirma.
Ich war aber nicht beim Dreh dabei und wusste da nicht, dass Sven mit Höhenangst auf dem Dach stehen musste und dass das die wichtigste Gesangs-Performance-Szene war. Und ich habe das Video dann später wegschmeißen lassen,
ja,
nach Absprache mit
der Band. Musste das dann umschneiden, habe das dann versucht, noch umzuschneiden. Da aber
Ausruf wie Polizeiruf 1.
Alles nur furchtbar.
Irgendeine RTL-Sendung.
Ein schreckliches Musikvideo. Und das kann auch passieren. Aber da war wieder so eine Kollaboration, nachdem wir uns, glaube ich, 5 Jahre lang gar nicht gesehen hatten, haben wir uns da plötzlich wieder getroffen.
Da gibt es ja noch die Hosengeschichte dazwischen.
Die Hosengeschichte ist eine Geschichte, die wir zum Beispiel im Buch auch nicht erzählt haben.
Nein. Dann erzählen wir die gleich, aber erst hören wir Bob Dylan, okay?
Ja.
Hat wer mitgebracht?
Ich.
Komisch, dass mich das nicht überrascht. Liebe ist kälter als der Tod, Element of Crime. Zu Gast bei uns hier im Studio. Was heißt bei uns? Naja, es ist ja unser Flux FM Studio. Es ist aber meine Sendung. Ich sitze jetzt hier, also die Anwesenheit ist jetzt meine, deswegen kann ich auch sagen, bei mir hier im Studio Andreas Dora und Sven Regner. Nochmal zusammengefasst, für alle, die zu spät eingeschaltet haben. Ich habe gelernt, im Radio soll man sowas immer sagen, weil Menschen gar nicht schaffen heutzutage. Die haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und die schalten dann ein Radio ein und denken, wer sind denn die? Deswegen soll man das immer zwischendurch nochmal sagen. Liebes kälter als der Tod und wir warten auf die exklusive Geschichte, die nicht im Buch Ärger mit der Unsterblichkeit von Andreas Dora und Sven Regner zu finden ist. Warum eigentlich nicht? Aber das wissen wir ja vielleicht danach.
Naja, das ist, ja, weil die im Grunde genommen, wer soll sie erzählen, du oder ich? Na, ich fange mal an. Also im Grunde genommen, es ist so, es ist eine Geschichte eines Streits zwischen uns beiden und das ist natürlich was sehr Persönliches, weil was in dem Buch so keinen Platz hatte, weil es eigentlich um Andreas Geschichte geht und eigentlich um Geschichten mit der Kulturindustrie. Es war so, dass ihr damals diese Tournee gemacht habt, die hieß, wir werden wieder gebraucht.
Ja, eine sehr unglücklich laufende Tournee.
Eine sehr unglücklich verlaufende Tournee, zusammen mit der Plan damals und der Pirulator war noch dabei und ihr wart dabei. Ja. Ne? Und da waren sie auch im Loft und ich hatte dann die Planleute besucht auch, also ich habe gedacht, ich besuche mal die Planleute und Andreas habe ich ja auch lange nicht gesehen und war ein bisschen zurückhaltend, ging also dann rein, begrüßte die und so und setzte mich da irgendwie dazu. Und dann kam Andreas und sagte,
du hast dich auf meine Hose gesetzt.
Nein, du hast nicht, so warst du nicht. Du warst viel freundlicher. Du hast gesagt, sitzt du vielleicht auf meiner Hose?
Okay, gut.
Und ich sagte, und das war einfach nur so gemeint als Zeichen des Respekts.
Würde ich doch nie
machen. Ich war ja zu Gast in der. Ich würde mich doch, Andreas, niemals auf deine Hose setzen. Im Sinne von, ich weiß ja, was ich gehört. Ich bin in der Backstage von Künstlern. Da setze ich mich doch nicht auf die Hose von jemandem. Ist doch klar, dass sie für die Bühne oder was gebraucht wird. Andreas hat das aber anders verstanden. Andreas hat gedacht,
ich würde mich nicht auf deine, die Betonung Situation auf deine Hose setzen, dass meine Hose ihm nicht als Gesäßunterlage gut genug wäre.
Nicht okay. Gut genug, dass ich sozusagen ihn so
dumm. Und da ich so eh eine brutal schlechte Laune hatte, hat die sich in Richtung Sven voll entladen.
Ja, woraufhin, was ich gar nicht merkte. und dann aber ein paar Wochen später gehe ich wieder zu so einem Loft-Konzert, aber das war dann im Tempodrom, da saß Eva Schütte an der Kasse und sagte, na du Arschloch. Und ich sage, warum das denn? Ja, Andreas hat gesagt, du bist volles Arschloch. Warum das denn jetzt? Und dann so, ja, weil du wolltest ihn nicht auf seine Hose setzen. Und dann war 5 Jahre Funkstille. Ja. So kann das, solche Geschichten spielt das Leben. Aber das ist eine Geschichte, die ist ja mehr so zwischen uns beiden eigentlich interessant.
Aber trotzdem muss man doch umso glücklicher sein, dass ihr dann wieder zusammengefunden habt.
Ja, das war schön. Das war nämlich über den Notstand, dass Andreas nämlich der Videoconsultant war und ich mit diesem furchtbar vergurkten Video um die Ecke kam.
Nee, es war auf der Bahnfahrt, du, ich und Stuckrad Barrer, eine saufende Bahnfahrt Berlin-Hamburg.
Ja, das war später. Vorher waren wir ja noch zusammen über den Dom gegangen, Benjamin, du und
nein,
ich.
Nein, die Bahnfahrt
Benjamin
war
nämlich damals auch da gearbeitet.
Die Bahnfahrt war echt zuerst.
Ah, verstehe. Benjamin war nämlich damals unser Produktmanager von Element of Crime. Und saß im selben Büro von der Chefin von Andreas.
Das war in einem ICE-Speisewagen, als die Strecke Berlin-Hamburg noch eine ganze Weile dauerte, man dort noch rauchen durfte und das Rauchen mit einem Bier begleitet
hat. Genau, und zwar nicht nur einem. Und dann haben wir uns da wieder einigermaßen versöhnt.
Genau.
So war das nämlich.
Und danach sind wir dann auf den Dom gegangen, nachdem das geklärt war.
Das war auch gut. Ja, siehst du mal. was man, ne, aber 5 Jahre immerhin. Aber das war so eine Geschichte, die man zum Beispiel das Buch nicht getan hat, weil das ist im Grunde genommen, das ist ein persönlicher Kram. Ne?
Kann man die jetzt erzählen, aber. Was ist daran wichtig? Was sagt das über die Person aus? Was ist da so?
Also aufgeschrieben wäre sie zu eitel.
Ja, es
wäre zu eitel, das aufzuschreiben. Da würde man so, wir nehmen uns hier so wichtig.
Aber hier in der Show, wie ich ja gerne sage. Es geht hier um exklusive Inhalte und die haben wir damit bekommen. Das ist super. Und deswegen, als ihr gerade gesagt habt, erzähl mal die Hosengeschichte, habe ich ja schon wieder in eine ganz andere Richtung
gedacht. Ach, du hast Richtung Düsseldorf gedacht.
Genau.
Sollen wir ein Stockwerk runtergehen? Da soll doch irgendwie so Bekannte von denen
sitzen. KKT, ja gut, aber was willst du machen? Ja? Tatsächlich habe ich von KKT mal so einen Holzkeil für die Tür geklaut.
Oh.
Auf dem Weg nach
Hause. Du weißt schon, dass du im Radio bist.
Ja, ich weiß.
Das geht
Sachschaden 2 €.
Fuck. Ja, aber der ideelle Wert.
Ja, ich habe es an dich, weil KKT drauf stand, habe ich gedacht, das ist so cool. Den will ich unbedingt haben.
Türstopper. Wenn man Türstopper ein Unternehmen hat, das eigene Türstopper herstellt, ich glaube, dann hat man es auch geschafft.
Ja, dass jemand mit dem Edding auf dem Holzkeil KKT draufschreibt. Das ist ja quasi... Das ist ja genial.
Okay, das ist schon wieder eine andere Geschichte. Aber
die Edding hast du ja nicht am Anfangs erwähnt, sondern erst.
Das sah aber so aus. Das war dieser Keil.
Das war ein hochwertiger Druck, der aber im Edding-Style sozusagen.
Das war einfach so ein schiedriger Holzkerl, auf den jemand an KKT geschrieben hatte. Ich meine, sorry mal. Aber ich habe ihn später wieder hingelegt. Ich habe dann Gewissensbisse gehabt und wieder hochgegangen, wieder hingelegt. Aber ich habe ihn immerhin für 2 auch Stockwerke hatte ich ihn in der Tasche. Habe ich gedacht, kannst nicht merken.
Und du hast ihn dann zurückgebracht? Und
dann wieder hochgelaufen oder mit dem Fahrstuhl? Ich habe das kannst nicht merken. Das legst du jetzt wieder dahin.
Du weißt, dass ich habe einmal in meinem Leben gestohlen. Das war als Teenager oder so in so einem Kiosk irgendwie. War halt natürlich eine Mutprobe, klar. Und habe dann aber auch irgendwie so Gewissensbisse gehabt, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt zurückbringen. Hatte aber natürlich dabei viel mehr Angst.
Ja.
Weil was ja richtig scheiße ist, wenn du beim Zurückbringen erwischt wirst.
Bist du ganz
ich gut. Weiß noch, ich habe mal eine Zeit lang Schallplatten sehr gerne gestohlen und zwar eben immer eine gute Schallplatte in eine schlechte Hülle, in eine billige Hülle gesteckt. Und das habe ich irgendwie in Amerika auch gemacht und dann habe ich stolz meine Beute, also einem etwas älteren Amerikaner und der hat mich dann total zusammengeschissen, das habe ich mir noch gemerkt, weil ich hatte in einem Indie-Plattenladen geklaut. Mhm. Und er sagte, das kannst du doch nicht machen, da kannst du, aber du kannst doch nicht da, die dann so. Das hat gesessen.
Das tut ja auch dann weh.
Ja, Unrecht gut gedeihen nicht. Ne? Machen wir uns nichts vor. Ja.
Hören wir Musik von jemandem, dessen Platten wir nicht klauen. Von Wolfgang Müller nämlich. Ich habe sie gesehen.
Sven Regener und Andreas Dorau entscheiden sich irgendwann, ein Buch über Doraus Leben zu schreiben. Kein Wort über eine öde Kindheit oder schreckliche Scheidungen verspricht die NDW-Ikone. Die spannendsten Abenteuergeschichten hat er Sven Regener erzählt. Der hat sie aufgeschrieben, aber dramaturgisch statt chronologisch. Am 12. Dezember stellen sie ihr Buch Ärger, Mitte und Sterblichkeit im Berliner Ensemble vor. Präsentiert von Flux FM. Heute sind sie zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Musiker Andreas Dorau und sein Ghostwriter Sven Regener.
Ihr hört eure Lieblingssendung Flux FM Spreeblick jeden Sonntag von 10 bis 12, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr und danach das Ganze im Internet zu hören. Heute zu Gast sind Andreas Dora und Sven Regner. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Es gibt ja viel zu wenig Lieder, in denen gepfiffen wird, finde ich.
Tannenduft, ja, leider von Andreas kann ich nicht Dora. Gut pfeifen. Also hatte sehr lange gebraucht, dass die Pfeifaufnahme.
Es ist auch nicht so einfach, so zu pfeifen, dass es nicht nervt, sondern dass es zum Stück passt.
Ja, es sollte ja so, also kein Ilse Werner-artiges Kunstpfeifen sein, sondern eben eher so ein Sing-Along-Pfeifen. Und tatsächlich bei den Proben sozusagen konnte ich es. Und sobald das Mikro an war, klägliches Versagen.
Die Geschichte meines Lebens.
Ja, das war schon.
Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten die Exklusivgeschichte schon, vielleicht kennen wir noch eine, aber wir können ja auch mal auf die Geschichten so ein bisschen eingehen, die in dem Buch sind. Weil du hast vorhin, Andreas, hattest du gesagt, irgendwie so, ja, Kurzgeschichten, die müssen dann immer so eine Pointe am Schluss haben. Und das ist das Faszinierende, weil es gibt auch ganz viele Geschichten, die haben jetzt nicht die Riesenpointe, also die haben einen Abschluss natürlich oder so. Und ich sag nur, mir ging es zum Beispiel bei der Geschichte mit Dieter Bohlen so, dass man am Anfang denkt, oh, da kommt jetzt was da kommt. Und dann kommt auch was, aber nicht so, dass, also...
Es kommt eher ein moralisches Fazit, so am Ende der Geschichte.
Ja, was aber auch der Leserin und dem Leser überlassen wird. Möchte ich mal...
Ja, ich finde gut, dass, also es sind eben ja keine Kurzgeschichten. Es sind, also Sven nennt das Buch gerne Schelmenroman. Dem kann ich gerne zustimmen.
Oder auch nicht, das kannst du dir
halten. Je nach Tagesform.
Ja, genau.
Je nach wie ich mich fühle. Heute ist mir nach Schelmenroman.
Ja.
So. Und eben, ja, sind eben keine Kurzgeschichten. Ich finde eben schön, dass sie nicht, die Geschichten haben nicht eine Form. Mhm. So, also sind sehr bunt. So.
Diese Geschichte zum Beispiel, man kann sie ja mal ganz kurz zusammenfassen. Ne?
Ja, so ein bisschen darf man, oder?
Andreas, ich überlasse das euch, weil ich hier nicht spoilern. Also, Andreas befindet sich mit ein paar Kumpels auf dem Rückweg von Bremen nach Hamburg, nach so einem Rave. Und es ist ziemlich spät in der Nacht oder früh am Morgen, je nachdem. Und sie haben noch eine Bierbüchse und trinken daraus. Und dann überlegen sie sich bei der Abfahrt, Autobahnabfahrt Hittfeld.
Töten sie.
Man könnte doch jetzt bei Dieter Bohlen vorbeifahren, dem man Besuch abstand. Finden morgens um 4 tatsächlich jemanden in Tötensinn, der ihnen sagt, wo Dieter Bohlen wohnt, komischerweise, wo sie echt sagen, aber stark. Fahren dann dahin,
klingeln,
rufen, niemand macht auf, was Raver halt so machen. Also gar nicht eine klassische Raver-Geschichte. Raver außer Rand und
Warst Blatt. Du so ein klassischer Raver?
Auf eine Weise schon. Ja, aber klassisch. Was heißt, waren
naja,
sie ja schon klassisch?
Also wie man sich das vorstellt.
Ich bin viel auf
Raver. Ja, sie haben sich auf Raves gegangen einfach. Ne? Das war so. Und das war auch in der Stimmung. Und dann setzt er, dann sind sie dann, haben sie dabei diese Bierdose auf so einem Sockel abgestellt von dem Zaun, von dem Grundstück. Und dann sind sie wieder weggefahren. Und dann ist ihnen aber aufgefallen, shit, wir haben ja die Bierdose vergessen, da war ja noch was drin.
Die Tankstellen waren ja zu, also genau, für Alkoholverbot.
Genau,
also.
Da war ja noch was drin, also sind sie zurückgefahren. Also das Tolle ist auch das kleine Karo in dieser Geschichte, ja. Sind also zurückgefahren und die Bierdose war weg.
Ja.
Morgens um 4. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dieser halbvollen Bierdose geschehen? Wer hat sie genommen?
Und zu dem Zeitpunkt war Dieter Bohlen mit Nadel noch zusammen. Und man hat ja später von Nadels Sektverstecken im Garten gehört.
Ja, aber eine halbe...
Es gibt also viele Möglichkeiten.
Also man kann angebrochene Bierdose ist wirklich kein Sektversteck, mein Lieber. Also ich bin nicht sicher, ob Nadel das
Aber
war.
Es könnte ja. Teil der Sache sein. Also vielleicht hat das auch jemand weggenommen wegen dieser angeblichen Sektverstecke, sodass sie nicht in Versuchung geführt wird.
Vielleicht derselbe Passant, der euch erklärt, hat, wo Dieter Bohlen wohnt, hat gedacht, da gehe ich mal gucken, was die
Frau
da machen.
Mit dem Hund?
Ja, kann doch sein.
Ja.
Ja, hallo?
Oder es war Dieter Bohlen selbst.
Dieter Bohlen hat gesagt, das sieht ja unaufgeräumt aus. Da lässt da seine Bierdose stehen, spinnen die oder was?
Oder hat gedacht, oh, da steht eine halbvolle Bierdose.
Ja, genau. Da spare ich noch
was. Er ist ja sparsam. Ne?
Ja, das spricht ja für ihn, ist ja auch Oldburger.
Ja, super. Wärst du nicht hier, es hat keinen Bezug zu Dieter Bohlen, sondern ist einer der brandneuen Songs von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen.
Ich möchte übrigens kurz mal sagen, ich bin großer Dieter Bohlen-Fan. Nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit, dass ich was gegen Dieter Bohlen hätte.
Das ist wirklich wahr. Der Andreas ist einer der größten Dieter Bohlen-Fans, die ich kenne.
Also jetzt gar nicht von der Person Dieter Bohlen, sondern von seinem Oeuvre. Also es zu schaffen, und das meine ich wirklich vollkommen ernst, also zu Modern Talking-Zeiten, 12-mal ein quasi identisches Stück mit einer Inbrunst zu schreiben, habe ich äußersten Respekt vor.
Also du siehst den also quasi als so eine Art...
Blaue Bildmaler.
Ramones.
Ramones, AC/DC, Chuck Berry, in dieser Tradition
okay. Durch ihn.
Ja. Und das meine ich echt ernst.
Wir können auch was von Dieter Bohlen spielen.
Ach nee,
ich sehe gerade, geht nicht. Geht doch nicht. Nein, wir hören die Liga, komm. Ich singe für dich, Maike Rosa Vogel, über die wir, als du das letzte Mal hier warst, dann auch schon geredet haben.
Ja, ja, es hat eine neue Platte gemacht, die ist super. Ich habe da ein bisschen Bass gespielt, das erste Mal in meinem Leben, dass ich Credits bekomme auf einer Platte als Bassist, ja, Wahnsinn. Aber das ist schon eine sehr verrückte, sehr, wie man auch von diesem Titel jetzt hören konnte, ist eine sehr exzentrische Platte. Und ich finde das gut, ich freue mich, wenn Leute exzentrische Platten machen.
Und wie kam es, dass du Bass gespielt hast?
Ja, sie brauchte einen, der mal eben auch ein bisschen Bass spielt. Und ich hatte gerade diesen schönen akustischen Bass zu Hause, weißt du, so eine große, wie so eine Riesengitarre, ja, was die Mexikaner manchmal
aber
so
haben. Aber das erste Album hattest du produziert, ne?
Ich habe zwei Alben produziert. Dieses habe ich auch zur Hälfte mit produziert, okay, okay. Aber sie hat aber jetzt sehr viel mehr selber übernommen, was okay. Ich auch gut finde. Weil sie ist ja nun mittlerweile auch eine sehr gestandene Künstlerin und braucht ja nicht unbedingt so einen, der ihr jetzt erzählt, wo es lang geht. Mhm. Aber wir haben das so ein bisschen zusammen gemacht und ich habe, ja, und da hat sie gesagt, hier, spiel doch mal Bass und so. Und da habe ich Bass gespielt und das war sehr, sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte halt diesen Bass, diese große Bassgitarre, wirklich wie diese mexikanischen,
ja, ja,
manchmal so. Und das war wirklich toll. Ja. Und das hat Spaß und das immerhin einmal in meinem Leben auf der
Paul McCartney,
auch ja, einmal in meinem Leben auf der CD als Bassist geführt werden. Ja, Wahnsinn.
Dein Lieblingsinstrument? Andreas.
Ach so, Entschuldigung. Sag doch deins. Trompete natürlich.
Synthesizer.
Ja, wie geil ist das?
Ja,
was man damit alles machen kann. Ja, also viele verschiedene Dinge. Ist schon gut. Ja,
da gibt's alle ja unterschiedliche Modelle.
Ey, das ist ganz
klingt toll. Alle ein bisschen anders.
Kann man auch Trompete mitmachen. Das finde ich übrigens ein ganz interessant.
Das sollte man teilen lassen.
Das hat sich mal nicht so bewährt.
Nee. Das war jetzt so ein bisschen auch mit Zwinkern im Auge.
Ja. Ah, das ja. Hatte ich nicht so ja, mitbekommen.
Wissen wir doch schon. Ich kann auch Synthesizer ja nur dann gut finden, wenn sie klingen wie Synthesizer.
Korrekt.
Aber...
Der Schuster sollte bei seinem Leisten bleiben.
Du hast gerade was gesagt, genau, deswegen, jetzt komme ich wieder drauf, was ich, als das so losging mit diesen ganzen Synthesizern und so, bla, also nicht ganz Moog und so, sondern als wir
erschwinglichen haben, das zu machen,
mit den erschwinglichen, hätte ich nicht gedacht, dass man Jahrzehnte später die Geräte erkennt. Man dachte ja, naja, das ist halt alles elektronische Klangerzeugung und so und dass diese Bauteile und wie die verdrahtet sind und wie die dann klingen und mit der Entwicklung und so, dass man heute also sagt, ja, ganz klar, ein DX7 oder was weiß ich.
Es gibt, sagen wir es mal so, es gibt, also wie man jetzt kommt ein Musikerfachgeschwafel, ja. Wie man eine Fender und eine Gibson auseinanderhalten kann vom Klang, gibt es gewisse Synthesizer-Modelle, die einen sehr charakteristischen Klangfarbe haben, also aber man kann das sind dann super Nerds, die dir wirklich sagen kann, das ist um welche Roland-Modellnummer es sich handelt.
Ja, beim DX, weil letztendlich ist der große Unterschied ja die analogen.
Du kannst den DX7 vom Korg MS-20.
Ja, DX7 immer, weil beim DX7 ist es so, die konnte ja niemand programmieren, da konnte man ja nicht
sagen, was konnte er. Kodak hatte zwar eigene Chipkarte.
Kodak konnte das, aber er hat auch gern auf die Soundbänke, die von Yamaha geliefert wurden, zurückgegriffen. Auch John Cale übrigens, der damals auch einen gespielt hat. Bei den Elements, bei der 87, bei der Produktion. Und der Witz war eben der, dass die meisten eben, dass den DX7 erkennst du immer noch an diesem komischen nadeligen Miau-Sound, der immer so reingeballert wird in so Popmusik der frühen und mittleren 80er Jahre. Da kommt plötzlich immer dieser DX7 rein, wo die Ohren gleich so bluten, wenn man Kopfhörer auf hat.
Für die Line, das war der erste erschwingliche Digital-Synthesizer.
Genau, das war ein Digitaler. Mit dem konnte man im Grunde genommen nichts machen, weil man musste so Algorithmen programmieren, das konnte keiner. Man sagt eigentlich, Kurt Dahlke und Brian Eno seien die einzigen gewesen. Brian Eno hat ja gesagt, man könnte kreativ Sounds machen.
Brian Eno hat ja sogar fürs Mellotron eine eigene Bank.
War eine coole Type.
Ja. Okay. Das war jetzt für den Hörer unheimlich interessant. Ja.
So richtig nerdiger Quatsch-Scheiß.
Ja, mit 2-Stunden-Sendung.
So, kann ruhig mal ein bisschen nerdig werden.
Man kann ruhig mal ein bisschen nerdig werden.
Okay. Auch mal einen vom Digitalen.
Wir gehen viel zu selten in die Tiefe.
Okay. Ja, aber diesen kleinen
Moog,
diesen Mini-Moog wurde auch so viel Musik gemacht in den frühen 80ern, dass man auch sagen kann, den erkennt man eigentlich auch, weil es auch da letztendlich, wie bei allen anderen musikalischen Dingen auch, ist ja die Ästhetik ist ja nicht durch die Technik bedingt, sondern die Technik folgt ja der Ästhetik. Wenn man einen bestimmten Klang merkt, dann reproduziert man den auch ganz gern mal wieder. Und das betrifft natürlich auch solche Leute, die Synthesizer bedienen. Und deshalb, und die lernen auch voneinander. Und letztendlich auch da gibt es sowas wie Vorlieben, auch in einer bestimmten Zeit. Und deshalb kann man das schon teilweise zurückführen. Also ich kann das, der ich doch eher von der Rockmusik komme.
Aber dieser ganze Moog-Kram und so, den mag man doch eigentlich am meisten, weil man da so die Kabel hin und her stecken kann. Weil das toll aussieht.
Ja, wenn man es kann.
Das waren halt diese es wurden halt so viele Sequencer-Sachen wurden halt mit dem Minimoog gemacht. Und das ist halt, das hat sich halt auch wirklich gelohnt. Das merkt man dann ja der Sache auch an. War nicht Friedhof Jupiter ist doch auch Minimoog, nein, oder? Was ist das? Habt ihr damals da benutzt? Jetzt wird's richtig nerdig. Jetzt wird's richtig so Fachblattgespräch. Ja. Andreas möchte, dass das aufhört. Ja, macht deine Geste, dass das aufhören soll. Gut, ich werde quälen.
Ich möchte meine verrückten Klänge nicht verraten. Okay. Sonst macht das ja einer nach.
Ganz genau.
Sehr gut. Es muss ein paar auch. Das Mysterium muss bleiben.
Das jetzt alle so klingen. Ja.
Eigentlich würde ich gerne am Tag alles so klingen wie die Friedhof Jupiter.
Das wäre eine tolle Sache. Okay. Es wäre vielleicht eine schöne Sache, irgendwie die größten Hits der Musikgeschichte irgendwie nochmal genau so einzuspielen.
Das wäre eine schönere Welt. So wie das ja James Last gemacht hat mit seinem Orchester. Ja. Alle Hits des Jahres wurden ja gleich 2 Wochen, nachdem die auf Nummer 1 waren, von James Last nochmal aufgenommen.
Im gleichen Tempo.
Und konntest du dann einfach im Happy Sound noch gleich nochmal nachkaufen. Und das hat sich wirklich ausgezahlt, das Prinzip.
Ja? Sehr.
Genau.
Wer hat Schlammpeitziger mitgebracht?
Ich.
Okay. Wolltest du was dazu sagen oder spielen wir es einfach?
Freund von mir, gute Musik, super, sollte man öfter im Radio sagen.
Alles klar. Andreas Dorau, Flaschenpfand und live zu Gast hier im Studio zusammen mit Sven Regner. Wir reden auch über das Buch Ärger mit der Unsterblichkeit, das ihr zusammen gemacht habt. Ich hatte, während die Musik lief, gab es dann noch ein paar interessante Fakten über Schlammpeitziger.
Dass er 5 Jahre hintereinander zum Karneval als Gene Simmons gegangen ist.
Zum Kölner Karneval.
Kölner Karneval, Entschuldigung. Ja.
Richtig. Also,
in welchem Alter war der?
Ich nehme mal an, so Grundschule oder sowas.
Ach so, als kleiner
Junge.
Ja, na gut. Also,
ich bin irgendwie auch stark.
Ich bin als Ingrid Steger gegangen, als die Nummerngirl.
Ich?
In der Grundschule.
Ich glaube, ich habe Cowboy, sowas, was ganz langweilig
ist. Auch immer.
Pirat und Scheiß. Ja, aber du warst...
Ich habe mir ein Schlitzenskleid gemacht.
Ja, man muss auch sagen, dass der Andreas hat eben auch das Bühnenoutfits und so Geschichten, Bühnenbilder und so immer vorbildlich, richtig Konzeptkunst galore, was eben auch dieser Attack-Einfluss also auch war, ne, oder?
Ja, deswegen habe ich mich ja für die interessiert, man kauft ja irgendwie ganz oft, oder mir geht zumindest so, Platten wegen dem Cover. Mhm. So das Cover und dann, wenn die Musik halbwegs okay ist, hat sich der Kauf gelohnt. Und eben bei Attack Tag habe ich, was war irgendwie, wie alt war ich da, als ich die entdeckte? 15. Und habe bei denen eben entdeckt, ja, da sehe ich sowas, da spüre ich was, das ist ja so. Und deswegen habe ich mich zu denen hingezogen gefühlt.
Einfach so richtige Artschool-Students auch. Ne? Das
war ich wusste ja gar nicht, was Artschool ist mit 15. Ja,
diese ganze Düsseldorfer Akademie-Geschichte, also auch was sie bei Atatak dann für Bands machen, so Dazzm Wozzm zum Beispiel und diese ganzen Leute. Unfassbarer Krautrock, der so von so Kunststuhl.
Das war Steinmetze.
War alles Kunstschüler, ja. Das war echt toll. Also, das war echt irre Typen, ja.
Ihr habt vorhin erwähnt, dass es so ein paar Lesungen geben wird. Am 12.12. ist einer in Berlin.
Ja, im Berliner Ensemble.
Mhm.
Ja. Und sollen wir auch erzählen, was die Leute dort zu hören bekommen würden?
Unbedingt.
Also es geht um das Buch und es ist nicht so, wie man erwartet, dass Sven und ich im Kanon lesen, sondern jeder von uns macht das, was er am besten kann. Und zwar kann Sven sehr, sehr, sehr gut lesen.
Ja, easy jetzt. Ich kann gut lesen. Und Andreas kann super Filme, Videos und Fotos zeigen.
Machen wir dann eben.
Und das ergänzt sich dann auch. Ich lese ja dann ein entsprechendes Kapitel. Und Andreas zeigt dann auch die Kunstwerke, von denen da die Rede ist. Mhm. Und das ist ein super Abend, muss ich sagen. Das kann ich wirklich
empfehlen. Unterhaltsamer als nur einer Stimme oder zwei Stimmen zu lauschen.
Ist ein Hammer.
Und wir werden diesen Abend absichtlich nicht multi- oder crossmedial nennen.
Nee, damit fangen wir nicht an, weil das kann man auch so nicht sagen, weil das ja auch so auf so eine Weise so sauber getrennt ist. Ja,
der eine macht ja das und der andere das andere.
Wo gibt's noch diese, ist ja dann auch gar nicht eine Lesung in dem Sinne, sondern wo gibt's diese, nennen wir es auch also Show.
Show haben wir. Das ist deshalb, weil der Mehrwertsteuersatz dann bei 7% ist und nicht mehr bei 19%.
Absolut. Ja, also tatsächlich hat wirklich bestimmt einen Monat gedauert, bis wir sozusagen uns auf das Wort Show dann geeinigt haben. Okay. Also wie nennt man denn das Ganze? So, aber auf Show sind wir dann, konnte man sich dann allgemein verständigen.
Ja, das ist, und das war schwer.
Ja. Okay, wo gibt's das noch, außer in Berlin?
Dann gibt's noch im Januar zwei Lesungen mit Gerion Klug als Ersatzmann für Sven in Heidelberg und in Mainz. Und dann sind Sven im Januar und ich auch zusammen nochmal in München.
In München, in irgendeinem Theater auch, ne?
In irgendeinem Theater.
Und nicht in Hamburg?
Waren wir schon.
In Hamburg waren wir schon.
Ah, okay, alles klar.
Dann
Bremen waren wir auch schon.
Ja,
das war super.
Ärger mit der Unsterblichkeit, so heißt das Buch von Andreas Dorer und Sven Regner, die beide zu Gast waren hier in dieser Show. Und dafür bedanke ich mich sehr.
Wir bedanken uns.
Ja, selber vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Mal sehen.